Seit einigen Jahren sprießen sie förmlich aus dem Boden. Programme, Symposien oder Arbeitsgruppen, die sich auf die Fahnen schreiben, die Diversität in der Kulturbranche zu fördern. Es werben nicht mehr nur große Konzerne mit nicht weißen, nicht männlichen, nicht normschönen oder nicht mehr ganz jungen Menschen auf ihren Plakaten. Auch Konzert- und Opernhäuser und Festivals ziehen nach. Das Luzern-Festival dieses Jahr gibt sich zum Beispiel das Motto Diversity und macht die schwarze Opernsängerin Golda Schulz zur Artiste Étoile. Die Staatsoper Stuttgart veranstaltet Anfang Juni eine Diversity Conference und Mitte Mai hat das Kieler Opernhaus einen Thementag zu Identitätsfragen im Opernspielplan organisiert. Mehr Frauen in die Vorstände, hört man von der Oper Leipzig. Empowerment für nicht weiße Künstlerinnen und Künstler will das Land Baden-Württemberg. Und Repräsentation von queeren Personen auf und hinter der Bühne ruft das Theater Dortmund. Die Länder Berlin, NRW oder Baden-Württemberg nehmen Geld in die Hand, um diese Vorstöße zu unterstützen. Das alles klingt erst einmal ganz gut. Ein System, das in der Vergangenheit Menschen wegen ihres Geschlechts, ihrer Race, Class oder anderer Identitätsmerkmale ausgeschlossen hat, möchte ihnen nun den Weg zur Teilhabe erleichtern. Zunächst einmal ist das ein Zeichen dafür, dass die Kritik am weißen, patriarchalen System der klassischen Musik gehört wird. Man erkennt an, dass der Kanon nicht vom Himmel gefallen ist. Und man versteht, dass etwa People of Color, Behinderte oder queere Menschen nicht selbst schuld daran sind, dass sie kaum eine Bühne und kaum Mitspracherecht haben. Leider ist das Problem aber viel tiefschürfender, als dass es sich mit Frauen im Vorstand, Regenbogenlicht oder einem queeren Festival lösen ließe. Das System, das so viele Menschen ausschließt, ist schließlich über Jahrhunderte gewachsen. Der Musikwissenschaftler Phil Ewell spricht nicht umsonst vom weißen rassistischen Rahmen der klassischen Musik. Anders gesprochen, wir hören, was wir hören und wir sehen, was wir sehen, weil weiße Männer seit Jahrhunderten Macht- und Diskurshoheit allein für sich beansprucht haben. Aus diesem Grund war es Frauen lange nicht erlaubt, öffentlich zu musizieren. Studieren oder komponieren konnten sie nur unter widrigsten Bedingungen. Nicht weiße Musikerinnen und Musiker oder Komponistinnen und Komponisten ebenfalls. Sie wurden nicht ernst genommen und ihr Werk schlicht ignoriert. Das sind nur zwei Beispiele dafür, warum auch heute Beethoven, Tschaikowski, Vivaldi, Händel, Mozart und Bach die unangefochten, meistgespielten Komponisten in deutschen Konzertprogrammen sind. Die Qualität ihrer Musik ist dabei zweitrangig, schreibt Phil Ewell. Sinfonien von Ethel Smyth, Joseph Boulogne, Florence Price oder William Grant Still seien vor den gleichen Maßstäben schließlich genauso herausragend. Das wichtigste Kriterium für den Erfolg dieser Komponisten war also etwas anderes, nämlich ihre Identität, dass sie weiß waren und männlich. Dieser patriarchale, rassistische Rahmen prägt die Szene bis heute. Ein Blick in die Konzertprogramme und Opernhandlungen, in die Ensembles und Intendantenzimmer genügt. Opern wie Carmen oder die Zauberflöte von nicht-weißen Sängerinnen und Sängern singen zu lassen, ändert nichts an den diskriminierenden Narrativen, die darin reproduziert werden. Und einen Tag lang über systemischen Rassismus im Spielplan zu diskutieren, ändert nichts an der ungleichen Machtverteilung innerhalb der Opernhäuser. Repräsentation ist wichtig, keine Frage. Gerade Kinder und junge Menschen profitieren von sogenannten Role Models, an denen sie sich orientieren können. Solange es aber dabei bleibt, dass Festivals Vertreterinnen und Vertreter diskriminierter Gruppen als Leuchttürme für das eigene Image benutzen, wird sich nichts ändern. Echte Diversität erreicht man nur durch den Griff zur Wurzel. Deshalb sollten Kulturinstitutionen vor allem daran arbeiten, ihre weißen männlichen Hierarchien zu dekonstruieren. Denn diese Hierarchien sind zum eigenen Erhalt auf Diskriminierung angewiesen. Die feministische Autorin Lori Penny fasst die Problematik in einem Satz zusammen. Öffentliche Karrierefeministinnen sind damit beschäftigt, mehr Frauen in die Vorstände zu bringen. Dabei besteht das Hauptproblem darin, dass es schon viel zu viele Vorstandszimmer gibt und keins von ihnen brennt.